Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Willkommen bei Doppelspitze, einem Podcast des Staatsanzeigers. Normalerweise sprechen wir hier über Themen aus der Politik, der Wirtschaft, der Verwaltung, aber heute ist alles ein bisschen anders. Für gewöhnlich sitze ich hier mit unserem Chefredakteur Raphael Binkowski. Heute darf ich jemanden Neuen vorstellen. Tobias Dammacher.
Hallo, ich bin der stellvertretende Chefredakteur und Chef des Online-Teams beim Staatsanzeiger. Freue mich heute, hier zu sein mit dir, Leonie.
Genau, und wir sprechen ja heute auch über ein bisschen anderes Thema, und zwar über einen True-Crime-Fall aus Heidenheim. Konkret geht es um den Fall Maria Böger. Es ist ein Fall, der hat bis heute sehr viele Fragen offen gelassen. Und ja, also so eine Verkettung unglücklicher Umstände, kann man fast sagen, hat da das Ganze womöglich auch entscheidend beeinflusst. Den Tatverlauf und auch ja, danach die Ermittlungen. Deswegen, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an.
Sehr gern.
Es geht um den Fall Maria Böger. Sie lebte gemeinsam mit ihrem Mann Thomas in einem Einfamilienhaus am Ende einer Spielstraße im Heidenheimer Stadtteil Schneidheim. Ihre Tochter war damals schon 27 Jahre alt und ihr gemeinsamer Sohn war damals schon 24 Jahre alt, sind bereits ausgezogen. Ihr Mann war zu dem Zeitpunkt Sparkassenchef im Ort. Ja, eigentlich klingt es nach einem stabilen, geordneten Leben. Und dann hat ein Mittwochmorgen alles verändert. Und zwar der 12. Mai 2010. Maria Böger führt an diesem Tag noch ein letztes Telefonat mit ihrem Mann. Danach verlieren sich die gesicherten Abläufe und alles, was folgt, basiert entweder auf Zeugenaussagen oder der späteren Rekonstruktion der Polizei. Und ich finde immer, es gibt diese Verbrechen, die sich bei uns im Kopf einbrennen, bei denen man Jahre später noch weiß, wo man war, als man das erste Mal davon gehört hat. Ich weiß, viele haben zum Beispiel das Gefühl bei 9/11 2001 oder beim Amoklauf in Winnenden, ich glaube 2009 war das. Tobi, kannst du dich noch erinnern, wann du zum ersten Mal von der Entführung von Maria Böger gehört hast?
Ja, das kann ich tatsächlich ziemlich gut. Das war einen Tag später. Also klar, die Polizei macht so eine Entführung ja nicht am gleichen Tag öffentlich. Aber es war einen Tag später und ich weiß, es war Christi Himmelfahrt, also der 13. Mai 2010. Ich war bei Freunden eingeladen in Aalen und ich selber habe es an dem Tag nicht mitbekommen. Ich war Redakteur bei der Schwäbischen Post zu dem Zeitpunkt, aber ich hatte frei an diesem Feiertag und dort machte man mich aufmerksam, hey, es gab doch diesen Entführungsfall und ich dachte nur so, Entführung, das hatten wir jetzt schon sehr lang nicht mehr, sehr ungewöhnlich. Ja, das war mein erster Berührungspunkt und einen Tag später, das war dann der 14. Mai, Freitag, Brückentag, war ich wieder in der Redaktion und erinnere ich mich noch sehr gut dran, wie wir da in der kleinen Morgenrunde zusammenstanden. Die Redaktion war ein bisschen kleiner, weil Brückentag. Und unser damaliger Chefredakteur kam dann in die Runde und sagte, jemand muss sich um diese Geschichte kümmern. Wie war das denn bei dir, Leonie? Wie hast du davon mitbekommen?
Also bei mir ist es so ein bisschen eine Tradition mit meiner Mutter. Wir schauen nämlich alle 3 Wochen die Sendung Aktenzeichen XY. Und es ist immer so ein kleiner Reminder, würde man meiner Generation sagen, wie nah dann diese Verbrechen doch geschehen können und wie unmittelbar. Und ich kann mich eben an diese Sendung erinnern, wo der Fall von Maria Böger vorgestellt wurde. Und das hat mich damals ziemlich mitgenommen. Ich glaube, es lag vor allem an einem Detail. Und es war eben, dass Maria Böger in ihrem eigenen Wohnzimmer überwältigt wurde. Also in einem Haus, das für sie eigentlich so ein gesicherter Raum sein sollte, das sozusagen ihr Safe Space war. Und da ist eben jemand eingedrungen, hat sie entführt und das auch noch in ihrem eigenen Auto.
Ja, die Sendung war, ich schaue gerade noch mal meine Notizen, die war etwa eine Woche nach der Entführung. Das war am 19. Mai war dieser verzweifelte Appell der Familie in dieser Aktenzeichensendung. Ja, das weiß ich auch noch sehr gut.
Genau, dazu wollen wir auch später nochmal genauer kommen. Wir konzentrieren uns jetzt aber erstmal noch auf die Abläufe. Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere. Am selben Vormittag, als Maria Bögerl eben entführt wurde, klingelte ungefähr eine Stunde nach ihrer Entführung das Handy ihres Mannes. Und da hat sich etwa nicht Maria Bögerl selbst nochmal bei ihrem Mann gemeldet, sondern der Täter ganz direkt. Er benutzt dabei ihr Handy, nennt sich Schmidt und fordert 300.000 Euro Lösegeld. Und was an dieser Forderung eben besonders außergewöhnlich war oder ungewöhnlich, sagen wir es so, war eben, dass das Geld in einer ganz bestimmten Stückelung übergeben werden sollte, nämlich eine konkrete Anzahl von 200-Euro-Scheinen. Es klingt ja ein bisschen ungewöhnlich. Tobi, gibt es einen Grund, warum jemand 200-Euro-Scheine fordern sollte?
Ja, darüber rätselt ja das Land bis heute, diese ungewöhnliche Stückelung. Auch die Summe 300.000 Euro klingt jetzt nicht absurd hoch, wenn es um ein Menschenleben geht. Eine Theorie ist, dass der oder die Entführer, dass denen klar war, also alles halb bestätigt, aber darüber wurde spekuliert, dass das dem Limit entspricht, über das Thomas Bögerl als Sparkassenchef frei verfügen kann. Also dass das Limit war, dass er quasi ohne weiteres Zutun von der Bank abheben konnte. Das könnte die ungewöhnliche Summe erklären. Die Stückelung bleibt bis jetzt rätselhaft.
Die Stückelung hat ja später noch eine entscheidende Rolle eingenommen. Dazu kommen wir gleich. Was aber dann zu einem Problem geworden ist, diese 300.000 Euro, die konnte auch er in seiner Funktion nicht einfach so kurz in seiner Filiale auftreiben. Also das war schlicht eventuell eine Fehlannahme des Täters. Was ich ganz interessant fand, war auch der Zeitablauf. Die Entführung fand ja circa um 10 Uhr statt. Der Anruf ging ungefähr eine Stunde später bei ihrem Mann ein und dann blieb auch gar nicht mehr so viel Zeit, denn eigentlich sollte das Lösegeld bereits um 14 Uhr für den Täter bereit liegen, um es abzuholen. Das ist ja auch schon sehr knapp bemessen, diese Zeit. Jetzt hat der Täter, der ja laut Beschreibung einen schwäbischen Akzent hatte, einen Übergabeort an der Autobahn bestimmt. Und als Markierung gab es eine Deutschlandflagge. Flagge hat auf manche ungewöhnlich gewirkt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie auch eher zufällig gewählt wurde. Was mich jetzt eher irritiert hat, ist eben diese Uhrzeit. Also 14 Uhr ist ja am helllichten Tag. Da kann man ja eigentlich von jedem gesehen werden. Und also mich hat das eher irritiert. Warum wurde diese Zeit und dieser Ort gewählt?
Das wissen nur die Entführer. Also wer sich in der Gegend auskennt, also Schneidheim liegt in der Nähe zwischen Aalen und Heidenheim und die Autobahn, die A7, führt ja von Aalen Richtung Heidenheim. Und diese Stelle, die mit dieser Flagge markiert war, die hat eine sogenannte Behelfsausfahrt, von der man illegal, aber sehr schnell von der Autobahn abfahren oder auf die Autobahn auch drauffahren kann. Und an diesem Waldstück, an dieser Behelfsausfahrt, war die Flagge. Die Täter werden ja in einem Raum nordöstlich von Heidenheim vermutet, so sagt die Polizei. Also die hatten Ortskenntnis Und wahrscheinlich musste es einfach schnell gehen. Ne? Also dass der Zeitpunkt, dass die vielleicht planten, möglichst wenig Zeit mit der Frau zu verbringen und die Lösegeldübergabe schnell über die Bühne zu bekommen und dann eben schnell auf die Autobahn auch zu kommen. Das könnte den Ort erklären, das könnte die Zeit erklären. Maria Böger war zum Zeitpunkt der Entführung und des Lösegeldanrufes noch am Leben, so sagt die Polizei. Sie konnte wohl kurz mit Thomas Böger sprechen, als der Entführer anrief, und eben sagen, sie wird mit dem Leben bedroht. So viel ist klar.
Genau, und bis dahin lief ja vermutlich noch alles nach Plan der Täter. Dann aber kommt es ein bisschen anders als geplant. Die geforderte Stückelung war nämlich in der lokalen Sparkasse nicht verfügbar. Also diese 200-Euro-Scheine sind einfach zum Problem geworden, weswegen das Geld dann von der Bundesbankfiliale beschafft werden musste. Und dafür wurden jetzt zwei Bankmitarbeiter losgeschickt, die dieses Geld abholen sollten. So, und hier beginnt jetzt eben diese Verkettung unglücklicher Umstände, die ich vorher schon angesprochen hatte. Denn als die beiden Mitarbeiter bei der Filiale ankommen, ist Mittagspause. Und diese Bank wurde ja, soweit ich weiß, vorab nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass es hier um eine Situation geht, wo es um Leben und Tod letztendlich gehen könnte. Deswegen haben sie ganz normal ihre Mittagspause gemacht und die beiden Bankmitarbeiter haben Zeit verloren. Am Ende trifft das Lösegeld erst mit rund 1,5 Stunden Verspätung am Übergabeort ein und wird nicht abgeholt. Ob diese Verspätung jetzt der entscheidende Faktor war oder nicht, wissen wir nicht. Kann natürlich auch sein, die Täter haben sich aus anderen Gründen umentschieden. Aber Tobi, weißt du, warum die Polizei damals nicht stärker in diese Lösegeldübergabe eingebunden war? Weil es ist ja doch eigentlich seltsam, dass da diese Bankmitarbeiter losgeschickt wurden, um das Geld zu besorgen, dass da nichts von der Polizei irgendwie in Gang gesetzt wurde.
Ja, also um diese Lösegeldbesorgung gibt es ganz viel unterschiedliche Aussagen und Spekulationen und auch sehr viel Kritik an der Polizei. Eine von vielen Kritiken an der Polizeiarbeit, vor allem im frühen Stadium der Entführung. Es gibt auch widersprüchliche Aussagen von Polizei und Staatsanwaltschaft und Thomas Böger, die so ein bisschen auseinandergehen. Thomas Böger hat so die Polizei angeboten, sich um die Geldbeschaffung selber zu kümmern. Die Polizei sagt, natürlich nimmt sie dieses Angebot an. Es gibt in Nuancen unterschiedliche Darstellungen. Er habe darauf bestanden. Er sagte damals, nein, er hat es nur angeboten und die Polizei hat es angenommen. Klar bleibt, dass Experten damals schon die Polizeiarbeit kritisierten und sagten, wie auch immer, die Polizei hätte sich da mehr einschalten müssen, die Polizei hätte sich mehr kümmern müssen. Es kann nicht sein, dass Privatleute sich um so einen zeitkritischen Vorgang kümmern. Man hätte auch ja die Scheine markieren müssen, um sie später im Ermittlungsverfahren wieder den Entführern zuordnen zu können, wie auch immer. Also warum die Polizei da nicht stärker sich einbrachte, bleibt vage, aber ein großer Kritikpunkt, und viele gehen davon aus, dass eben die gescheiterte Lösegeldübergabe am Ende der Frau Böger auch das Leben gekostet hat. Also man muss sich auch nur eine Randnotiz vorstellen, also das Geld wurde etwa eine halbe Stunde zu spät an die geforderte Stelle gelegt, blieb da liegen und wurde einen Tag später von der Müllabfuhr abgeholt.
Kurz nach dieser gescheiterten Lösegeldübergabe bricht ja der Kontakt zum Täter vollständig ab. Funkstille. Die Polizei startet jetzt eine groß angelegte Suche rund um den Übergabeort. Hubschrauber in der Luft, Suchhunde am Boden, stundenlang. Tobi, du warst damals als Lokalredakteur vor Ort. Wie hast du die Suche erlebt? Und gab es damals noch Hoffnung?
Ja, das war schon sehr prägend für mich damals, auch als Jungreporter, sag ich mal. Wer sich in der Region auskennt, also ganz, also gegen, im Prinzip gegenüber dieser vorher erwähnten Behelfsausfahrt, die mit dieser Flagge markiert war, befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Gasthof in dem kleinen Ort Niedheim, der über einen sehr großen Parkplatz verfügte. Und der wurde tagelang zum Dreh- und Angelpunkt der bundesweiten Medienöffentlichkeit. Dort versammelte sich im Prinzip die bundesdeutsche Presse. Da waren alle da, Fernsehstationen, Zeitungen, überregional riesiges Medieninteresse. Und dort versuchte die Polizei dann zum einen die Medienanfragen, das Medieninteresse zu koordinieren. Und gleichzeitig war das aber auch Dreh- und Angelpunkt für die polizeilichen Maßnahmen, für die Suchaktionen, die in den ersten Tagen eben dort starteten. Es wurde das Waldstück durchsucht, von dem man heute auch weiß, dort wurde der Ast abgebrochen, an dem die Fahne befestigt war. Also der kam aus dem Waldstück. In dem Waldstück hat man dann auch das zerstörte Handy gefunden. Und ja, also die Polizei, ich erinnere mich an eine Szene, ja, Zeitungen wollen eben auch Bilder produzieren, Fernsehen sowieso. Und da nahm uns dann die Polizei auch mal mit auf so eine Suchaktion in den Wald zwischen, ja, auf dem Herzfeld, wenn man so will, also zwischen Niedheim, Ebnath, Elchingen, ja, das für die Ortskundigen. Und wir fuhren dann da rein und der ganze Mediendross folgte dann dem Pressesprecher der Polizei und wir trafen dann auf eine Hundertschaft der Polizei, die dort gerade den Wald durchsuchte. Sehr spektakulär, aber mit keinem Ergebnis. Ja, am Ende verfuhr man sich dann noch im Wald und ich als einziger Einheimischer durfte dann den Medientross wieder aus dem Wald rausbegleiten. Das war skurril, sag ich mal. Ja. Also es waren auch Suchhunde im Einsatz, aber nicht überall, was ja dann noch wichtig wurde.
Genau, du hast ja gerade schon erwähnt, ihr Handy wurde gefunden, völlig zerstört und es war natürlich auch in der Hinsicht eine wichtige Entdeckung, weil der Entführer ja zuvor mit ihrem Handy den Kontakt zu Thomas Bögerl aufgenommen hatte. Es wurde aber noch was entdeckt bei der Suche, allerdings gar nicht von der Polizei, sondern eben von einer Spaziergängerin, und zwar Maria Bögerls Auto. Es war eine schwarze A-Klasse damals und die wurde beim Kloster Neresheim gefunden, etwa 20 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Tobi, du kennst die Gegend ja, wie du gerade gesagt hast. Kannst du mir dieses Kloster beschreiben, die Auffindesituation?
Ja, das war schon sehr ungewöhnlich und verstehe nicht nur ich bis heute nicht. Also das war diese Mercedes A-Klasse, nach der wurde gesucht und die wurde am 14. Mai, also von der Chronologie her, sind wir ja am 13. Mai bricht der Kontakt ab. Einen Tag später wird das Handy gefunden und das Auto wurde dann auch zu dieser Zeit im Innenhof des Kloster Neresheims gefunden. Man muss sich vorstellen, das Kloster Neresheim, altehrwürdige Benediktinerabtei, also europaweit, wenn nicht weltbekannt, architektonisch beeindruckend, hoch auf dem Ulrichsberg in Neresheim gelegen. Die Grundrisse waren früher auch auf dem 50-Mark-Schein, glaube ich. Und die touristische Attraktion im ganzen Landkreis, über den Landkreis hinaus und dort im Innenhof, also nicht mal auf dem Parkplatz vor der Klosteranlage, wo sich ein großer Parkplatz für Touristen befindet, sondern man muss dann durch so einen engen Torbogen in den Innenhof fahren. Da sind so 15 Parkplätze und dort stand das Auto. Und warum stellt ein Entführer das Auto an diesem markanten Ort ab, wo man ja damit rechnen muss, dass einem Touristen begegnen, dass irgendwelche Überwachungskameras einen, die es nicht gab, einen vielleicht aufzeichnen. Also das war schon extrem ungewöhnlich und einer der vielen rätselhaften Punkte, eines dieser rätselhaftesten und pannenreichsten Kriminalfälle Deutschlands. Ja.
Die Polizei hat dann ja die Sonderkommission Flagge eingerichtet und die Suche lief dann ja weiter auf Hochtouren, kann man sagen. Parallel hat sich die Familie ja immer wieder an die Öffentlichkeit gewandt, zum einen in dem Brief, der auf einer Pressekonferenz der Polizei verlesen wurde, als auch bei Aktenzeichen XY. Ich war damals erst 10 Jahre alt und da gab es so einen Moment, der hat sich bei mir eingebrannt. Und zwar haben da die beiden Kinder von Maria Böger eben mehr oder weniger direkt in die Kamera gesprochen, haben einen mehr oder weniger direkt angeschaut und haben eben gesagt, also der Sohn in dem Fall, wir flehen sie an, die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden. Die Kinder hatten noch Hoffnung. Und auch die Tochter, also seine Schwester in dem Fall, hat unter Tränen gesagt, bitte geben Sie uns ein Zeichen, wo unsere Mutter ist. Ich finde, das ist sowas, das vergisst man nicht. Ich glaube, solche öffentlichen Aufrufe sind auch sehr, sehr selten, hat damals auch große Kritik erfahren. Im Endeffekt, ich glaube, man kann nie wissen, wie es sich auf den Täter auswirkt. Denn ich meine, die Kinder haben dann eben auch gesagt, Kinder und ihr Mann war natürlich auch dabei. Man könnte ja auch anonym Hinweise geben. Es gibt genug Möglichkeiten, ja, die Polizei, die Familie in Kenntnis zu setzen, ohne sich selbst stellen zu müssen. Und trotzdem, ja, kam dann am 3. Juni die traurige Gewissheit, denn eine Spaziergängerin entdeckt gegen 20 Uhr, also auch schon abends, eine Frauenleiche unter einem Reisekaufen. Der Fund war nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der zuvor das Handy gefunden wurde. Und ja, die Obduktion hat dann eben bestätigt, es war Maria Böger. Tobi, wie wurde das damals aufgenommen, diese Nachricht? Auch bei euch in der Redaktion?
Ja, da muss man vielleicht trennen. Zum einen nochmal kurz zu dem Aktenzeichenaufruf. Ich erinnere mich noch gut und habe damals auch sehr eindrücklich das zwiespaltige Erleben, sage ich mal, erlebt. Zum einen der Reporter, der jetzt diese Aktenzeichensendung sieht und darüber berichten muss. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt jetzt von der Familie nicht sehr viel mitbekommen. Und viel aber schon berichtet über die Suche und das Ganze lief sehr distanziert ab. Und dann guckt man auf einmal in diese verheulten Gesichter, hört die tränenerstickten Stimmen und ja, das lässt einen natürlich nicht kalt. Und in dem Moment zu trennen, okay, das macht jetzt auch was mit mir als Mensch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite der analysierende Reporter muss ja neutral und sachlich bleiben. Das fand ich schon heftig und ich war auch überrascht, also dass die, also ich war am Tag der Aufzeichnung noch in der Straße des Wohnhauses. Ich wurde dorthin geschickt, um eben zu beobachten, was ist da los, wie verhalten sich die anderen. Es war ja für eine Lokalzeitung eine Geschichte auf zwei Ebenen. Einmal eins zu eins über das Verbrechen zu berichten, auf der anderen Seite, also das riesige mediale Interesse konnten wir als Redaktion ja auch nicht ignorieren. Und somit mussten wir quasi auf zwei Ebenen berichten. Einmal über das Verbrechen, einmal über das riesige mediale Interesse. So. Und also war ich auch im Wohnhaus und habe dann auch gesehen, wie die Familie etwas abgeschirmt dann plötzlich losfuhr zu dieser Aufzeichnung. Bis zu dem Zeitpunkt distanziert, man hat keine Stimmen im Kopf, man hört, man sieht keine Gesichter dazu. Und dann am Abend eben diese Sendung und das war schon krass. Und im Nachgang hat es halt auch viel Kritik hervorgerufen, dass man die Familie so auf die Öffentlichkeit loslässt, weil der unbeabsichtigte Effekt war dann, dass viele vor allem dem Ehemann vorwarfen, seine Emotionen dort seien gespielt gewesen. Man nahm es ihm nicht ab, dass er da so da sitzt, wie er da saß. Und plötzlich gingen die Gerüchte los und im Nachgang sehen es auch viele als Fehler, dass das so ablief, also dass man diesen Appell so zuließ. Das hat sicher der Familie geschadet und jetzt auch nicht großartig zur Aufklärung beigetragen. Die Stimmung in der Redaktion zum Auffinden der Leiche war, ich sag mal, Bestürzung, klar, aber auch Professionalität. Also eine Woche später hat ehrlich gesagt keiner mehr mit einem guten Ausgang gerechnet. Also das muss man auch leider sagen. Von daher, das war dann eher so, okay, jetzt haben wir hier auch Gewissheit. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's nicht mehr um einen Entführungsfall, sondern jetzt geht's um Mord.
Nach dem Auffinden der Leiche hat sich ja auch ziemlich viel gedreht. Und da haben sich eben die Ermittlungen zeitweise auch auf das persönliche Umfeld von Maria Böger gerichtet. Sogar ihr Ehemann ist damals zwischenzeitlich ins Visier der Polizei geraten und, wie du gerade schon gesagt hast, wurde auch sehr häufig kritisiert. Ja, Medien haben dann diesen Verdacht eben aufgegriffen, das kann nicht spurlos an der Familie vorbeigehen. Und dieser Druck ist eben gewachsen und 14 Monate nach der Entführung trifft Thomas Böger dann eine Entscheidung. Er nimmt sich das Leben. Und gefunden wird er schließlich, laut Medienberichten, von der Haushälterin. Und zwar ausgerechnet in dem Raum, aus dem seine Frau vermutlich entführt wurde. Ja, an diesem Suizid hat auch niemals jemand gezweifelt. Und zurück bleiben eben zwei Kinder. Erwachsene, aber eben trotzdem Kinder in diesem Fall, die innerhalb kürzester Zeit beide Eltern verloren haben. Ich finde das immer ganz schlimm, was dieser mediale Druck und vor allem eben diese öffentlichen Spekulationen mit einzelnen Menschen, aber auch mit Familien machen können. Und in dem Fall wurde, glaube ich, der Familie auch einfach zum einen der Raum zum Trauern genommen. Und stattdessen haben sie eben angefangen zu kämpfen. Sie mussten kämpfen mit Rechtfertigung, vielleicht auch mit sozialer Isolation. Und also wir wollen das jetzt nicht wiederholen an der Stelle, aber die Gerüchteküche ist natürlich auch angesprungen. Und das ist natürlich, weder hat es zur Aufklärung des Falls beigetragen, noch kann das spurlos an einer Familie vorbeigehen. Einfach dieser Kontrollverlust, wenn Fremde auf einmal steuern, was über dich gesagt wird oder welche Haltung andere Menschen dir gegenüber entwickeln und das eben oftmals aufgrund von Medienberichten oder, wie gesagt, Gerüchten.
Ja, man muss dazu sagen, es war von Anfang an ein extrem schwieriger Fall, weil für uns als Medienschaffende war relativ früh klar, da lief einiges schief. Also relativ früh war klar, mit der Lösegeldübergabe stimmte etwas nicht. Über die Geldbeschaffung gab es früh widersprüchliche Aussagen. Dann gab es diesen schlimmen Auftritt in der Aktenzeichensendung. Dann die übersehene Leiche, über die wir vielleicht doch auch noch mal kurz reden sollten. Also der Fundort, du hast ja erwähnt, war, also wer sich da auskennt, das war am Rande des gleichen Waldstückes, dieses kleinen Waldstückes, in der Nähe der Lösegeldübergabestelle. Also keinen Kilometer entfernt, wo wir uns jeden Tag getroffen haben mit der Polizei. Und ein Spaziergänger entdeckt mit seinem Hund die Leiche. Und auch dort erst viel später wurde klar, dass wahrscheinlich, man muss ja immer vorsichtig bleiben, aber das scheint relativ klar zu sein, dass dieses Teilstück nie mit Suchhunden durchsucht wurde. Die waren woanders unterwegs. Jetzt muss man sagen, okay, die haben nicht nach einer Leiche gesucht. Man sucht anders nach einer Leiche als nach einem lebenden Menschen. Klar ist, die wurde übersehen. Und zwar am Hotspot des Verbrechens sozusagen. Und auch das, die Polizei vor allem am Anfang kommunizierte sehr schlecht, widersprüchlich, gar nicht. Insofern verstanden wir uns als Medienschaffende auch schon darauf, den Finger in die Wunde zu legen. Das war unangenehm, aber wir konnten uns in den ersten Wochen auch auf wenig verlassen, was berichtet wurde von der Polizei. Und es wurde viel verschwiegen auch am Anfang, das muss man auch klar sagen. Und dann ist es halt auch schwer, Gerüchte von Fakten zu trennen, wenn man gar nichts erfährt. Und dann muss man sich halt stellen, wann berichtet man nun über ein Gerücht und wann nicht. Na? Und das war eine ganz doofe Gemengenlage für alle. Und mit ein bisschen professionellerer Öffentlichkeitsarbeit seitens der Polizei hätte man da viel vermeiden können. Aber leider führte auch die Kommunikationspolitik der Behörden am Anfang vor allem zu dieser, die Medien fangen an zu spekulieren. Und uns als Lokalzeitung, na, auf welches Gerücht der Bildzeitung setzen wir uns jetzt drauf? Die hatte ihre dunklen Kanäle ins Landeskriminalamt und zog da ziemlich viel raus, was andere nicht mitbekamen. Und dann sah man, okay, jetzt lassen wir die berichten, aber das machen nicht wir. Also das mussten wir jeden Tag aufs Neue entscheiden. Und ja, das war schon schwierig und heizte natürlich diese Verdächtigungen und Gerüchte. Und jeder hatte dann noch diesen Aktenzeichenauftritt im Hinterkopf noch weiter an. Das war schon schlimm.
Ja, das Problem bei diesen Verdächtigungen ist ja auch, selbst wenn danach eine Entlastung folgt, diese Berichte verlassen das Internet nicht mehr und sie verlassen erst recht nicht die Köpfe der Menschen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Aber ja, du hast recht. Wir können uns bis heute nicht erklären, warum die Leiche damals übersehen werden konnte. Und als Laie frage ich mich natürlich auch, okay, warum haben die Hunde, du sagst ja, das ist ein sehr kleines Waldstück, warum haben die Hunde nicht ein paar Meter weiter gesucht? Man könnte ja erwarten, dass der Hund in jedem Fall anschlägt, wenn da irgendwas ist. Also selbst wenn ein Hund nach einem lebenden Menschen sucht. Aber wie gesagt, vielleicht weißt du da mehr als ich. Aber für mich ist das seltsam, weil wenn ich mit dem Hund von meinem Vater Gassi gehe, dann schlägt er auch auf alles an, was da irgendwo ist und was ihn neugierig macht.
Es ist später, da waren keine Hunde.
Aber warum nicht?
Da hat die Polizei gesucht mit Hundertschaften, aber ohne Hunde. Unklar.
Also ich kann es mir nicht erklären.
Da waren ja auch Taucher unterwegs, die die Seen abgesucht haben, also Seen, also kleine Tümpel abgesucht haben, die es da in den Wäldern gab und so weiter. Ein Rätsel bis heute.
Und was natürlich auch ein Rätsel bis heute ist, ist die Täterschaft, die eben nie geklärt wurde. Der Täter ist bis heute nicht gefasst und dabei gibt es ja Spuren. Da wurden sehr, sehr viele ausgewertet. Unter anderem auch, weil man eben in der A-Klasse von Maria Bögerl eine unbekannte männliche DNA gesichert hat. Die ist aber bis heute ohne einen Treffer in den Datenbanken geblieben. Tobi, es gab ja damals diese Massengentests. Du hast ja auch darüber berichtet und du hast sogar selbst teilgenommen. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie das ablief und wie du das erlebt hast?
Ja gut, es wurde dieser Massengentest angeordnet für eine bestimmte männliche Gruppe, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eben der Entführung in und um Neresheim gelebt haben. Die wurde frei, also natürlich war die DNA-Abgabe freiwillig. Es wurde in der Schule, in der Herzfeldschule in Neresheim, wurde das durchgeführt. Und viele gaben freiwillig diese Speichelprobe ab, aber das gab natürlich auch viel Kritik. Es sei unverhältnismäßig und es war auch rechtlich umstritten. Und ich selber berichtete auch damals ein Beispiel, es gab mehr, ein Neresheimer wollte keine DNA-Probe abgeben, ne, war ja freiwillig. Und dann hat er einen Beschluss vom Amtsgericht bekommen, dass er jetzt aufgefordert wird, diese abzugeben. Und so ein Amtsgericht muss ja dann immer einen Grund anführen, warum dieser Eingriff notwendig ist. Und er wurde dann kurzerhand zum Mordverdächtigen erklärt, der Mann. Also ich habe mit dem damals auch gesprochen. Der hatte ein fettes Alibi, weil er arbeiten war. Das konnte sein Personalleiter bestätigen, Mitarbeiter. Es gab erfasste Zeitnachweise zum Zeitpunkt der Entführung. Und das Amtsgericht erklärte ihn kurzerhand trotzdem zum Mordverdächtigen, der jetzt aufgefordert wird, die Speichelprobe abzugeben. Das war schon absurd. Es beschäftigte sich dann auch ein Anwalt mit der Rechtmäßigkeit insgesamt dieses Verfahrens. Belastete insgesamt die Situation natürlich noch mehr. Ich selber wurde auch aufgefordert. Ich berichtete über das Verfahren. Ich wohnte ja zu dem Zeitpunkt dort und aus journalistischem Interesse nahm ich nicht teil und wurde dann, wir waren schon umgezogen, dann nach Aalen und wurde dann aufgesucht von zwei Kriminalbeamten, die mich freundlich daran erinnerten, dass ich doch auch noch sollte, was ich dann tat. Aber am Ende gab es mehrere hundert Verweigerer, die nie eine Speichelprobe abgaben und die Sinnhaftigkeit ist zweifelhaft, zumal die Rechtmäßigkeit im Nachgang insgesamt durchaus kritisch sah. Auch die Heidenheimer Zeitung berichtete 2012 von einem Heidenheimer Geschäftsmann, der auch aufgrund dubioser Gründe eben zum Mordverdächtigen erklärt wurde. Klar, man griff nach jedem Strohhalm, auch die Polizei und Staatsanwaltschaften waren verzweifelt, aber letztendlich führte ja auch das zu nichts.
Weißt du noch, in welchem Jahr dieser Gentest stattgefunden hat? Also war das noch im Jahr 2010 oder später?
Ich meine, das war später. Ja. Also Ich sehe die Bilanz von 2013, da waren dann 3000 Speicheltests abgegeben worden. Also ich meine, das war ein oder zwei Jahre erst später.
Ich bin nämlich bei der Vorabrecherche dann nämlich auf ein interessantes BGH-Urteil gestoßen. Da gab es nämlich 2015 einen Fall, der verhandelt wurde. Da wurden nämlich nach einer schweren Vergewaltigung, wurde da auch ein Massen-DNA-Test durchgeführt. Und da war es so, der Täter hat nicht direkt teilgenommen, aber eben nahe Verwandte. Sein Vater nämlich unter anderem. Und da gab es dann eine Teilübereinstimmung bei der DNA. Und über die konnte man dann eben den Täter ausmachen. Dann hat man sich eben die Rechtsfrage gestellt, durften Polizei und Gerichte diese Erkenntnisse jetzt überhaupt verwenden? So, und die Frage hat der BGH nämlich beantwortet. Denn eigentlich sind diese Reihenuntersuchungen ja dafür da, um Täter direkt zu finden. Und die Teilnahme ist ja auch komplett freiwillig, wie du ja gerade auch erklärt hast. Man kann vielleicht mal noch ein zweites Mal nachfragen, aber die Teilnahme an sich bleibt freiwillig. So. Der Bundesgerichtshof entschied sich aber dafür, ein rechtswidrig gewonnener Beweis ist nicht automatisch unverwertbar. Die Begründung war nämlich, dass dieser Beinahe-Treffer ja ein technisches Nebenprodukt war und es jetzt keine gezielte Umgehung des Gesetzes vorlag. Also es war ja nicht geplant, jetzt auf diese Art und Weise auf den Täter zu stoßen, sondern man hatte ja gehofft, dass man direkt den Täter testen würde. So, es gab auch damals noch keine eindeutige Rechtslage dazu und da hat natürlich auch die Schwere der Tat eine große Rolle gespielt. Und diese schwere Vergewaltigung hat eben damals ausgereicht, dass man gesagt hat, nee, diesen Beweis dürfen wir anerkennen. Und die Entscheidung war natürlich sehr bedeutsam, wurde aber eben auch viel kritisiert. Man hat es ja quasi in dem Fall erlaubt, dass über DNA-Proben von Familienmitgliedern indirekt Verdächtige identifiziert werden konnten. Finde ich sehr interessant. Du sagst, es war jetzt schon ein paar Jahre vorher. Ich könnte mir aber vorstellen, das bleibt jetzt aber mal als Vermutung hier im Raum stehen, dass da dann auch kein Verwandter unter diesen Personen war, die damals im Fall Bögerl eine DNA-Probe abgegeben haben, weil sonst hätte man ja eben auch diese Teilübereinstimmung finden müssen. Oder hast du da mehr Erkenntnisse als ich.
Nein, ich kann auch hinzufügen, dass es noch sogar 2014 dann einen zweiten Massentest gab. Diesmal in Giengen an der Brenz, da wurden dann nochmal 500 Männer aufgerufen zum DNA-Test, aber auch ohne Ergebnis. Ja. 2015 hat dann das Amtsgericht Ellwangen nochmal allen Verweigerern gedroht, zur Not sollen sie alle zum Gentest gezwungen werden. Soweit kam es dann nie. Also es bleibt verwirrend. Ja, es haben sich mehrere Zeugen gemeldet. Einer wurde dann am Ende verurteilt, weil er mit Täterwissen prahlte, aber die Polizei monatelang in die Irre führte. Die Polizei musste irgendwann zugeben, dass die Telefondatensätze der Familie Bögerl doch nicht so dubios waren, wie sie zunächst gedacht hatte, weil die Zeitstempel falsch waren dieser Telefonanlage, wo man dann auch erst später drauf kam. Hunderttausende an Datensätze wurden gesammelt und alles verlief am Ende im Nichts. Ja, am Ende, ganz spät, kam dann ja nochmal diese 2017 ein Verdächtiger ins Spiel, der angeblich mit Täterwissen prahlte, den zeichneten ja dann auch junge Männer auf ihrem Handy. Gab ja dann auch nochmal eine XY-Sendung darüber.
Der Verdacht oder die Aussage hat sich aber nie bestätigt, wenn ich richtig informiert bin, oder?
Ja, auch das bleibt rätselhaft. Ja, also
soweit ich weiß, hat der DNA nicht.
Der DNA-Test hat nichts ergeben und ansonsten konnte man ihm nichts nachweisen. Ja, auch das verlief im Sande. Einer von vielen Merkwürdigkeiten, aber die wahrscheinlich zweifellos nicht zu vermeiden sind bei einem Fall, der über so viele Jahre sehr die Menschen bewegt und in der Öffentlichkeit diskutiert wird.
Genau, und wir haben ja jetzt im Moment den Mai 2026, bedeutet, es ist ziemlich genau 16 Jahre her.
Ja.
Das ist eine sehr lange Zeit und stellt man natürlich sich die Frage, kann und wie kann der Täter denn überhaupt noch überführt werden? Schwierig.
Ja, also der Leiter der Soko, die da dann aufgelöst wurde, sagte dann, ja, also oft hilft dann am Ende Kommissar Zufall. Ich glaube, das bringt es dann ganz gut auf den Punkt.
Ja, das stimmt. Denn wenn der Täter zum Beispiel nochmal straffällig werden sollte und eben nochmal irgendwo DNA hinterlässt und die diesmal jemand konkret zugeordnet werden könnte, dann könnte man das natürlich einmal durch die Datenbank schicken und eben auch diese Straftat zuordnen. Das ist aber, wie du sagst, da verlässt man sich auf den Zufall und ob der eintrifft, weiß keiner. Was ich ganz spannend finde, ist, wenn du in die USA schaust, wie unterschiedlich denn dieser Umgang mit genetischen Daten weltweit ist. Denn dort gibt es was ganz Interessantes. Du kennst ja mit Sicherheit auch diese Ahnenforschung, wo du so deine DNA einschicken kannst, die einmal hier mit dem Wattestäbchen um die Backe fährst und dann kriegst du raus, du warst mal mit jemand Besonderem verwandt oder du hast noch irgendwie einen Halbcousin, von dem du nichts weißt. Kennst du ja, oder?
Ja.
Genau, und das gibt es eben in den USA auch. Und da war es jetzt schon so, dass diese Ahnenforschung genutzt werden konnte, um einige Verbrecher zu überführen. Das hat vor allem Cold Cases betroffen, wie jetzt zum Beispiel den Golden State Killer.
Okay, das ist spannend.
Genau. Und diese genetische Ahnenforschung ist jetzt natürlich für Ermittler die Technik ihrer Träume. Für Juristen und Datenschützer ist es natürlich der persönliche Albtraum.
Ja, ja. Das war ja auch damals die Befürchtung von vielen, dass sie sagen, sie machen nicht mit, weil sie Angst haben, sie werden dort verdächtigt, aber man weiß nicht, was Jahre später irgendwann mit diesem genetischen Material ja irgendwann mal passieren könnte. Ja, also dieses Misstrauen schwang da ja schon bei vielen mit.
Wir sehen jetzt zum Beispiel in der USA, okay, damit können Verbrecher überführt werden. In Deutschland machen wir das nicht, weil wir Sorgen haben, was mit diesen Daten passieren könnte. Aber es ist natürlich auch irgendwo ein Täterschutz. Deswegen ist es, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und also es gibt da jetzt auch schon ein paar Pilotprojekte, unter anderem in Dänemark. Da gibt es zahlreiche Vorschriften. Aber wenn da besonders schwere Verbrechen vorliegen und schon lange ermittelt wird und wirklich alle anderen Mittel schon erschöpft sind, dann dürfen die tatsächlich auch diese Ahnenforschung benutzen, um Fälle aufzuklären. Und das ist jetzt auch in der Vergangenheit schon passiert. Und damit sind sie auch in der EU nicht alleine. Also da entwickelt sich gerade was. In Deutschland, ja, da sind diese Methoden rechtlich und gesellschaftlich sehr stark eingeschränkt.
Ja, der Preis der Freiheit.
So, das bedeutet im Großen und Ganzen, die Hoffnung im Fall Maria Bögerl liegt vor allem auf klassischer Ermittlungsarbeit. Vielleicht gibt es auch irgendwann noch neue Zeugenhinweise. Ich meine, das erlebt man auch immer wieder. Oder vielleicht trifft man doch noch auf Kommissar Zufall. Und irgendwann wird noch die entscheidende DNA-Spur gefunden. Bis dahin bleibt der Fall Maria Bögerl einer der rätselhaftesten Kriminalfälle Baden-Württembergs. Und ja, wir können nur abwarten, ob wir da irgendwann mal wieder was von hören. Tobi, ich sag vielen Dank, dass du heute mein Co-Host warst.
Ja, sehr gern.
Danke, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und erzählt hast, wie du das alles damals erlebt hast. Vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
Sehr gern. Dann bis bald.
Und damit bis zur nächsten Folge Doppelspitze.